Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Josephine Schulz, schönen guten Abend. Wir wollen heute schwerpunktmäßig auf soziale Ungleichheit im Zuge der Corona-Pandemie schauen. Und zwar einmal auf das globale Reichtumsgefälle, aber auch auf die steigenden Lebenshaltungskosten für Hartz-IV-Beziehende in Deutschland. Außerdem beleuchten wir den Streit zwischen der EU und dem Impfstoffhersteller AstraZeneca, der angekündigt hat, die vereinbarten Lieferungen zu kürzen. Und in den USA erhält der Senat heute Nacht die Anklage gegen Donald Trump im Impeachment-Verfahren. Auch dazu gleich mehr. 446 Euro zum Leben. Viele Menschen in Deutschland können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie man damit über den Monat kommen soll. Hartz-IV-Bezieher, die haben keine andere Wahl. Sie müssen oft am nötigsten sparen. Und jetzt in der Corona-Pandemie kommen natürlich noch zusätzliche Ausgaben obendrauf. Masken, Desinfektionsmittel und Mittagessen für Kinder, wenn die nicht mehr in der Schule essen können. Ein breites Bündnis von Gewerkschaften und Verbänden fordert deshalb eine Anhebung der Regelsätze und zusätzliche Hilfen für arme Menschen. Panayotis Gavrilis berichtet.
Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Sozialverbänden, aber auch Umwelt- und Mieterschutzorganisationen fordert mehr Unterstützung für arme Menschen. Wer auf Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung angewiesen ist, soll mehr Geld erhalten, mindestens 600 Euro monatlich. Und solange die Pandemie andauert, soll es auch einen Corona-Zuschlag von 100 Euro geben. Alleinstehende Hartz-IV-EmpfängerInnen bekommen seit Anfang dieses Jahres 14 Euro mehr, insgesamt 446 Euro im Monat. Das komme einem armutspolitischen Offenbarungseid gleich, heißt es in dem Aufruf, den auch Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK, unterschrieben hat.
Für Menschen, die Grundsicherung bekommen, reicht das Geld schon heute nicht. Und wenn jetzt noch Extrakosten dazukommen, wie zum Beispiel durch Masken oder Desinfektionsmittel, dann reicht das Geld eben noch weniger wie vorher schon. Und deswegen fordern wir eben 100 Euro mehr sofort für Menschen, die Grundsicherung bekommen.
Kostenlose Laptops über das Jobcenter für Kinder aus Familien mit niedrigen Einkommen, um von zu Hause aus lernen zu können, lautet eine weitere Forderung. Und wer die Miete nicht mehr zahlen kann, soll vor einer Kündigung geschützt werden. Ein sogenanntes Mietenmoratorium hat es im vergangenen Frühjahr gegeben. Bentele im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio warnt vor einer wachsenden sozialen Ungleichheit.
Im Moment ist ganz deutlich, dass für viele Menschen, die eben wenig Geld haben, die Situation immer prekärer und schwieriger wird. Die Menschen mit hohen Vermögen leiden deutlich weniger unter der Corona-Pandemie. Der Staat hat hier eine riesige Verantwortung. Es werden einerseits große Hilfspakete für große Unternehmen geschnürt und genau diese Hilfen brauchen jetzt eben auch Menschen, bei denen es wirklich auch ums pure Überleben, um die Existenz geht.
Auch Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock fordert mehr Unterstützung für Bedürftige.
Es wäre jetzt sinnvoll, zumindest einen Corona-Zuschlag von 100 Euro für Erwachsene und 60 Euro für Kinder, gerade mit Blick auch auf die Schulmaterialien, unverzüglich bereitzustellen.
Sozialminister Hubertus Heil hatte erst vor wenigen Tagen für einen Corona-Zuschlag geworben. Wie hoch ein solcher Zuschuss sein könnte, dazu hatte Heil keine Angaben gemacht. Was die Versorgung mit medizinischen Masken angeht, scheint es aber möglich, dass man wie bei älteren Menschen Gutscheine an Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger verteilt, damit diese sich zum Beispiel FFP2-Masken in Apotheken holen können. Das ist auch für den CDU-Politiker und Sprecher des Arbeits- und Sozialausschusses im Bundestag Peter Weiß denkbar. Die Forderung der Sozialverbände, Regelsätze für Sozialleistungen zu erhöhen, wies Weiß im Deutschlandfunk allerdings zurück.
Das ist kein Willkürsystem, wo man einfach was drauflegen kann, sondern das wird sehr genau ermittelt nach einer Einkommens- und Verbrauchsstichprobe und danach werden die Regelsätze festgelegt. Und wenn wir uns darin nicht halten, glaube ich, würden wir für eine große Verunsicherung sorgen, zumal dieses System ja aus Steuern finanziert werden muss.
Was die Versorgung mit medizinischen Masken angeht für Menschen, die ALG II beziehen, wird man sich laut Regierungssprecher Steffen Seibert schnell beraten und eine Entscheidung fällen.
Und nicht nur in Deutschland ist Corona eine soziale Frage. Die Organisation Oxfam hat heute einen Bericht präsentiert, in dem davon ausgegangen wird, dass die Kluft zwischen Arm und Reich weltweit noch weiter auseinandergeht. Dietrich Kalmeurer mit den Einzelheiten.
Erstmals seit über einem Jahrhundert droht die Kluft zwischen Arm und Reich in fast allen Ländern der Welt gleichzeitig anzusteigen. Und das ist eine Folge der Corona-Krise. So lässt sich der Oxfam-Bericht zusammenfassen, der in diesem Jahr den Titel trägt: Das Ungleichheitsvirus. Steffen Küssner, der Sprecher von Oxfam Deutschland, erklärt an einem Beispiel, wie sich die Ungleichheit in Zeiten der Pandemie verschärft hat.
Die reichsten 1000 Menschen konnten ihre pandemiebedingten Verluste in nur 9 Monaten wettmachen. Und dagegen wird die ärmere Hälfte der Menschheit voraussichtlich über ein Jahrzehnt brauchen, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise zu bewältigen.
In dem 83 Seiten starken Oxfam-Report ist auch zu lesen, dass die 10 reichsten Männer der Welt seit Februar 2019 ihr Vermögen um fast eine halbe Billion US-Dollar steigern konnten, auf über 1,1 Billionen. Gleichzeitig haben hunderte Millionen Menschen ihr Einkommen oder ihre Arbeit verloren. Grundlage für den Bericht sind verschiedene Statistiken und eine Befragung von knapp 300 Ökonominnen und Ökonomen aus fast 80 Staaten. 87% von ihnen erwarteten, dass die Einkommensungleichheit in ihrem Land als Folge der Pandemie zunehmen oder stark zunehmen wird. Dabei, so heißt es in dem Report, sind vielfach Frauen von den Folgen der Corona-Krise stärker betroffen als Männer. Um in Zeiten der Pandemie die Kluft zwischen Arm und Reich in der Welt zu bekämpfen, fordert Oxfam eine mehrgliedrige Strategie, erklärt Steffen Küssner von Oxfam Deutschland.
Erstens müssen finanzstarke Länder wie Deutschland ärmeren Staaten bei der Bewältigung der Corona-Pandemie finanziell deutlich stärker zur Seite stehen als bislang. Zweitens gilt es, öffentliche Systeme für Gesundheit, Bildung und soziale Sicherung auszubauen, und zwar finanziert durch eine gerechte Steuerpolitik. Und drittens müssen wir unsere Wirtschaft insgesamt sozial gerechter gestalten und demokratisieren.
Sprich, Firmen müssten so reguliert werden, dass die Interessen aller von Unternehmensentscheidungen Betroffenen berücksichtigt werden.
Und über die Debatte in Deutschland und das globale Reichtumsgefälle in der Corona-Pandemie kann ich sprechen mit dem Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge. Er forscht seit Jahrzehnten zu Ungleichheit und Verteilungsfragen, hat erst kürzlich ein neues Buch über Ungleichheit in der Corona-Zeit geschrieben. Herr Butterwegge, zu der Forderung, den Hartz-IV-Satz zu erhöhen, hat der CDU-Abgeordnete Peter Weiß heute bei uns im Programm gesagt, der Satz sei genau ausgerechnet und das sei kein Willkürsystem, wo man einfach was draufpacken könnte. Was würden Sie da erwidern?
Ich würde erwidern, dass die Berechnung sehr unseriös ist. Man stellt Berechnungen an, wie hoch dieser Regelbedarf bei Hartz IV sein soll. Dann zieht aber die Bundesregierung wieder bei einigen Posten etwas ab. Und so kommt man auf den Satz von 446 Euro im Jahr 2021 für einen Alleinstehenden. Also würde man berücksichtigen, dass die Preise natürlich seit 2005 viel stärker gestiegen sind, auch die Löhne und erst recht die Gewinne in unserer Gesellschaft, dann müsste der Hartz-IV-Regelsatz sehr viel höher sein. Und es ist, finde ich, auch nicht seriös, wenn man Statistiken heranzieht und das Ausgabeverhalten von armen Menschen zugrunde legt für diesen Regelbedarf. Wenn die Menschen sehr arm sind und nichts ausgeben können, dann kommt natürlich beim Regelsatz für Hartz IV auch entsprechend wenig am Ende heraus.
Die Forderung der Sozialverbände und Gewerkschaften ist ja jetzt ungefähr 150 Euro Erhöhung beim Regelsatz plus nochmal 100 Euro mehr Bedarf wegen der Corona-Zeit. Das ist ja schon nicht wenig. Also so viel Geld gibt doch niemand für Desinfektionsmittel und Masken aus, oder?
Naja, es kommt darauf an, wie man das sieht. Seit März, seit Beginn der Pandemie, haben zum Beispiel während der beiden Lockdowns die Eltern das Problem, dass ihre Kinder, die auch im Hartz-IV-Bezug sind, nicht in die Gemeinschaftseinrichtung gehen können, also weder in die Kita noch in die Schule. Und das heißt, dieses kostenlose Mittagessen, was sie dort bezogen haben, das fällt jetzt weg, wird häufig auch nicht nachgeliefert, was technisch schwierig ist. Und dann muss mitgekocht werden, vielleicht sogar extra deshalb gekocht werden, weil die Kinder zu Hause sind. Und das bringt schon, denke ich, einige Mehrkosten. FFP2-Masken sind natürlich genauso wie Desinfektionsmittel auch nicht billig. Und für einen Hartz-IV-Bezieher ist das eben dann schon etwas, was ins Gewicht fällt.
Aber es gab ja zum Beispiel auch so Sachen wie den Kinderbonus, 300 Euro für Familien. Sind das nicht genau Gelder, die diese Probleme adressieren?
Naja, mit dem Corona-Kinderbonus im September und Oktober des letzten Jahres ist ein halbes Jahr später den Eltern natürlich im Hartz-IV-Bezug etwas gezahlt worden, was für die sicherlich sehr wichtig war. Aber notwendig wäre eine kontinuierliche Hilfe. Den Unternehmen hilft man auch kontinuierlich, also über die ganze Pandemie hinaus. Die Armen fertigt man ab mit einem, ich möchte es beinahe sagen, mit einer solchen Ablasszahlung. Also einmal in zwei Raten 300 Euro und damit war es dann. Und ich finde, das geht so nicht. Die Bundesregierung muss nachbessern.
Wenn Sie jetzt die Hilfen für die Unternehmen ansprechen, für die Wirtschaft, die dienen ja gerade dazu, Arbeitsplätze über die Pandemie zu retten und damit vorzubeugen, dass Menschen gar nicht erst in den Arbeitslosengeldbezug rutschen. Das ist doch sinnvoll, oder? Das ist doch eine gute präventive Maßnahme.
Ich bin nicht dagegen, Unternehmen in dieser Krise zu unterstützen und zu stützen, sondern ich habe Probleme damit, dass man zum Beispiel einem Konzern wie BMW für 20.000 Kurzarbeiter Kurzarbeitergeld bezahlt hat, obwohl der Konzern zur selben Zeit im Mai des letzten Jahres 1,64 Milliarden Euro an Dividende ausgeschüttet hat, damit dabei fast die Hälfte davon an die beiden reichsten Geschwister unseres Landes, an Susanne Klatten und Stefan Quandt. Und das zum Beispiel findet in Staaten wie Dänemark oder in Frankreich nicht statt, sondern da sagt man, wenn ein Unternehmen so kapitalkräftig ist und Gewinne macht, dass es Dividende ausschüttet, dann darf der Staat es nicht unterstützen. Und der Meinung bin ich allerdings auch.
Wenn wir jetzt schon bei den großen Vermögen sind, ich würde gerne noch mit Ihnen auf den Oxfam-Bericht von heute schauen. Der Bericht, wo von einer zunehmenden Einkommens- und Vermögensungleichheit ausgegangen wird, der heißt Das Ungleichheitsvirus. Trifft es der Titel denn aus Ihrer Sicht?
Der Titel ist eigentlich das Einzige, was man an diesem Bericht kritisieren kann. Und zwar deswegen, weil nicht das Coronavirus die Ungleichheit erzeugt, sondern die Verhältnisse in der Gesellschaft, also die Wirtschaftsstrukturen, die Verteilungsmechanismen, die wir haben, führen zur Ungleichheit. Und wenn jetzt ein solches Virus kommt, vor dem eigentlich alle Menschen gleich sind, aber wenn Menschen zum Beispiel schlechte Arbeitsbedingungen oder Wohnverhältnisse haben, wie die Werkvertragsarbeiter in der Fleischindustrie, dann verstärkt sich die Ungleichheit. Und insofern finde ich, man sollte nicht das Virus verantwortlich machen, sondern diejenigen, die politisch verantwortlich sind und solche Entscheidungen treffen, zum Beispiel auch in der Pandemie verteilungspolitisch eher mit Schieflage, eher die Starken zu unterstützen als die Schwachen.
Dass die Armut zunimmt, das ist ja relativ logisch zu erklären. Aber warum werden die Reichsten in der Pandemie reicher?
Na, man kann sich das so vorstellen, um es mal an einem praktischen Beispiel zu erläutern. Die in der Pandemie eher von Einkommenseinbußen betroffenen Familien müssen in dieser Situation eher beim Lebensmitteldiscounter einkaufen. Dadurch werden die Eigentümer dieser Ketten wie Aldi Nord und Aldi Süd oder auch von Kaufland und Lidl, der reichste Deutsche, Dieter Schwarz ist dort der Eigentümer, die werden noch reicher in der Pandemie. Und ich finde, diese Strukturen, die sorgen für mehr Ungleichheit.
Wenn man jetzt auf die globale Verteilungsungerechtigkeit guckt, in dem Oxfam-Bericht gibt es die Forderung, die reichen Staaten müssten den Ländern des globalen Südens bei der Pandemiebekämpfung mehr helfen. Angela Merkel sagt ja sehr häufig, dass Deutschland sich da durchaus seiner Verantwortung bewusst sei. Uns wurden ja auch Zahlungen erhöht, zum Beispiel an die Impfallianz Gavi im Herbst nochmal 100 Millionen Euro mehr. Da kann man ja jetzt nicht sagen, dass das nur Lippenbekenntnisse sind, oder?
Oxfam weist allerdings auch zu Recht darauf hin, dass sich die reichen Industrieländer einen ganzen großen Teil der Impfstoffe schon vorab gesichert haben und die eingekauft haben bei den entsprechenden Pharmafirmen, sodass für die Armen in der Welt, was die Impfstoffe angeht, kaum noch etwas übrig bleibt.
Es wird ja in Deutschland gerade viel darüber debattiert, ob es genug Impfstoff gibt, ob Deutschland mehr Impfstoff hätte für sich bestellen sollen. Also offenbar ist schon die europäische Solidarität schwer vermittelbar. Glauben Sie nicht, es wäre fast unmöglich vermittelbar, wenn es in Deutschland noch nicht genug Impfstoff gibt, jetzt zu sagen, Deutschland kauft mit für andere Kontinente?
Na, es geht ja nicht darum, dass man nicht auch genügend Impfstoff kaufen soll, sondern es geht darum, dass die reichen Industrieländer, insbesondere die USA, aber auch die Europäische Union, ein Vielfaches von dem an Impfstoffen vorab bestellt und gekauft haben, als das, was sie wirklich für sich brauchen. Gut, es wird behauptet, man gebe es dann weiter an die armen Länder, aber ob das dann tatsächlich passiert, das steht in den Sternen. Also das heißt, Bekenntnisse zur Solidarität sind das eine. Praktisch dafür zu sorgen, dass die Ungleichheit auf der Welt abnimmt, ist das andere. Und genau das wäre nötig, auch und gerade in der Bundesrepublik, wo in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Ungleichheit doch stark zugenommen hat.
Die anderen Forderungen von Oxfam, wenn man jetzt mal auf die praktische Umsetzung guckt, sind ja, ich sag mal, relativ dicke Bretter, also ein global gerechtes Steuersystem, der Umbau der Wirtschaft hin von Profitinteresse zu Gemeinwohl. Was wären Ihrer Meinung nach konkrete Maßnahmen, die zum Beispiel Deutschland realistisch gesehen zeitnah umsetzen könnte?
Na, was wichtig wäre, wäre zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer. Also, dass man diejenigen, die solche Finanztransaktionen tätigen, dass man die stärker besteuert und dass man über eine sozial gerechtere Steuerpolitik natürlich dann auch Umverteilung des Reichtums von oben nach unten bewerkstelligt. Das ist eine Forderung, die Oxfam auch teilt und die dringend nötig wäre. Wenn man sich allerdings anguckt, was die politisch Verantwortlichen in Deutschland, jetzt hier auch die Große Koalition, an Steuerpolitik macht, dann stellt man fest, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sind alle Kapital- und Gewinnsteuern entweder ganz abgeschafft worden, wie die Vermögensteuer, oder stark gesenkt worden, wie der Spitzensteuersatz oder die Körperschaftsteuer, den die großen Unternehmen zahlen müssen. Und umgekehrt ist die Mehrwertsteuer 2007 unter der Regierung Merkel, die da gerade gebildet war, erhöht worden. Das heißt, die Armen, die hauptsächlich davon getroffen wurden, die wurden gewissermaßen noch stärker besteuert, wohingegen die Gewinne von Unternehmen und auch die Vermögen von sehr reichen Menschen heute gar nicht mehr besteuert werden in Deutschland.
Sagt der Politikwissenschaftler Christoph Butterwege. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte schön, Frau Schulz.
Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Noch ist der Impfstoff von AstraZeneca in der EU nicht zugelassen. Es gibt jetzt auch Zweifel über die Wirksamkeit bei älteren Menschen. Aber wie mit anderen Herstellern hat die EU vorab schon Lieferverträge mit AstraZeneca geschlossen. Am Wochenende hat der Konzern dann auf einmal mitgeteilt, dass die Lieferungen erstmal wesentlich geringer ausfallen würden als vereinbart. Das hat die EU ziemlich verärgert. Heute gab es dann den ganzen Tag Krisengespräche und was dabei herausgekommen ist, das weiß unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern.
Der Druck auf AstraZeneca ist gewaltig, doch er zeigt bislang nicht das Ergebnis, das sich die EU erhofft. Das zeigten die beiden Sitzungen. Die Vertreter der EU-Kommission und der Mitgliedstaaten mit einer Abgesandten des britisch-schwedischen Pharmakonzerns innerhalb weniger Stunden in Brüssel abhielten. Das Unternehmen hat den Ernst der Lage immer noch nicht begriffen, hieß es von Teilnehmern nach der ersten Sitzung, die unterbrochen worden war, um der Unternehmensvertreterin erneute Rücksprache mit der Firmenzentrale zu ermöglichen. Das Ziel, AstraZeneca soll die Forderungen der EU erfüllen. Welche das sind, das machte EU-Kommissarin Stella Kyriakides in der Sitzungspause deutlich.
The European Union wants the ordered and pre-financed doses to be delivered as soon as possible.
Die Europäische Union will, so die Kommissarin, dass die Impfstoffdosen, die sie bestellt und vorfinanziert hat, möglichst schnell ausgeliefert werden. Im vergangenen Jahr hatte die EU mit AstraZeneca die Lieferung von bis zu 400 Millionen Impfstoffdosen vereinbart. Der Konzern erhielt damals 336 Millionen Euro, gewissermaßen als Anschubfinanzierung, unter anderem, um die Produktionskapazitäten auszubauen. Im Gegenzug verpflichtete sich AstraZeneca, den Impfstoff auf Vorrat zu produzieren, auch vor der Zulassung in der Europäischen Union. Diese Zulassung wird wohl am Freitag erteilt. Doch eine Woche zuvor kündigte der Konzern an, im ersten Quartal nicht wie vertraglich vereinbart 80 Millionen Dosen zu liefern, sondern nur 31 Millionen. Und nun hat die EU Fragen.
The European Union wants to know exactly which doses have been produced where by AstraZeneca so far and if or to whom they have been delivered.
Die EU will wissen, wie viele Impfstoffdosen bislang wo produziert wurden und ob und falls ja, an wen sie geliefert worden sind, so Stella Kyriakides. Die Antworten soll der Konzern bis zum kommenden Freitag liefern. Hintergrund der Fragen: Lieferkürzungen hat AstraZeneca nur der EU gegenüber angekündigt. Andere Kunden, zum Beispiel Großbritannien, erhalten die zugesagten Mengen. Und diese Ungleichbehandlung will die Europäische Union nicht akzeptieren. Die Firmenvertreterin sah sich nach Teilnehmerangaben auch in der zweiten Sitzungsrunde einer geschlossenen Front aus EU-Kommission und Mitgliedstaaten gegenüber. Die reagierten zunehmend fassungslos darauf, dass der Pharmakonzern auch am Abend nicht von seiner Position abwich. Fassungslos, weil die EU der größte Absatzmarkt des Unternehmens ist. Jeden Tag, so ein Sitzungsteilnehmer, beantragt AstraZeneca irgendwo in der Europäischen Union eine Baugenehmigung, ein Patent oder Forschungsgelder. Trotzdem habe der Konzern die gesamten Konsequenzen seines Handelns noch nicht begriffen, was sich wohl so übersetzen lässt. Die Regierungen haben signalisiert, den Konzern von nun an abblitzen zu lassen. Und das ist nicht alles. Binnen weniger Tage wird die EU einen Transparenzmechanismus aus dem Boden stampfen. EU-Kommissarin Kyriakides.
All companies producing vaccines against COVID-19 in the EU will have to provide early notification whenever they want to export vaccines to third countries.
Alle Unternehmen, die innerhalb der EU COVID-19-Impfstoffe produzieren, müssen künftig den Behörden vorab mitteilen, wenn sie Impfstoffe in Drittstaaten exportieren wollen. Das sei kein Exportverbot, sagt die EU-Kommission. Gleichzeitig heißt es bei der Behörde mit Blick auf AstraZeneca aber, wenn die künftig etwas exportieren wollen, dann werden wir erst einmal nachschauen, ob sie denn die Verträge mit der EU erfüllen. Falls nicht, so die Schlussfolgerung, könnten die Mitgliedstaaten doch noch Exportverbote aussprechen. Doch trotz aller Drohungen, bis zum Abend hatte AstraZeneca die Hiobsbotschaft über die drastische Kürzung der Liefermengen nicht zurückgenommen. Das wird wohl einige Tage dauern, hieß es in Kommissionskreisen.
Informationen von Peter Kapern. Seit gestern gelten in Deutschland verschärfte Einreiseregeln für Menschen, die aus sogenannten Hochrisikogebieten ankommen, zum Beispiel aus Brasilien, Portugal oder den USA. Die müssen dann schon kurz vor der Einreise einen negativen Test vorweisen. Die EU hat jetzt Vorschläge erarbeitet, wie für ganz Europa einheitliche Reiseregeln unter den verschärften Corona-Bedingungen aussehen könnten. Und Paul Vorreiter stellt sie uns vor.
Die epidemiologische Lage bleibt angespannt. Hinzu kommt die Gefahr durch Virusmutationen. Das sind Gründe, warum die EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen vergangene Woche die Kommission aufgefordert haben, die geltenden Empfehlungen zur Einschränkung des Reiseverkehrs zu überarbeiten. Heute stellte das Kommissarenduo Didier Reinders und Ilva Johansson die aktualisierte Fassung dann vor. Die wichtigste Regel ist und bleibt dabei denkbar kurz und knackig.
The first recommendation is don't travel.
Und falls Reisen doch notwendig sind, empfiehlt die Brüsseler Behörde ein strengeres Vorgehen. Hierzu sollen im bestehenden Farbwarnsystem, das von der EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde ECDC aktualisiert wird, künftig auch vor dunkelroten Regionen gewarnt werden. Das sind Regionen, in denen eine Inzidenz von 500 pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von 14 Tagen erreicht oder überschritten wird. Zurzeit betrifft das unter anderem Spanien, Portugal, Niederlande, aber auch Regionen im Osten Deutschlands. Ohnehin sieht die Europakarte gerade wie ein großes rotes Farbfeld aus. Es gibt nur wenige grüne oder orangene Flecken, etwa Finnland oder manche griechische Inseln. Wer aus einer dunkelroten Region in einen anderen EU-Staat einreist, soll also striktere Regeln befolgen. Dazu zählt, bereits bei der Einreise einen Test parat haben und in Quarantäne gehen müssen. Das soll auch für das Personal kritischer Berufszweige gelten, allerdings sind Ausnahmen vorgesehen, etwa bei Lastwagenfahrern auf der Durchreise. Einwohner des Ziellandes sollen den Corona-Test auch erst bei Ankunft machen müssen.
First, the Commission proposes that all non-essential travel to and from high-risk areas.
Die EU-Kommission empfiehlt zunächst, dass von jeder nicht notwendigen Reise von und in Gebiete mit hohem Ansteckungsrisiko eindringlich abgeraten werden soll, bis sich die epidemiologische Lage verbessert hat. Und wir rufen die Mitgliedstaaten dazu auf, die Regeln für den grenzüberschreitenden Verkehr an die Bestimmungen für den inländischen Reiseverkehr anzugleichen.
In the entire European Union, not only for cross-border travels, but also inside the different territories of the member states,
sagte Didier Reinders. Pendler oder Personen, die in Grenzregionen leben, sollen jedoch von einer Quarantänepflicht befreit werden, falls sie oft aus beruflichen Gründen hin und her fahren müssen. Auch sollten Testanforderungen zumutbar sein. Grenzregionen, in denen auf beiden Seiten eine ähnliche Pandemielage vorherrscht, sollten ganz von einer Testpflicht absehen. Der zweite Teil der Empfehlung, der betrifft Einreisen in die EU aus Drittstaaten.
For any travel to the European Union, there should be a PCR-Test.
Bei jeder Einreise in die EU muss das negative Ergebnis eines PCR-Testes vorliegen, der bis zu 72 Stunden alt sein darf. Mitgliedstaaten sollten auch zusätzliche Maßnahmen ergreifen bei Einreisen aus Ländern, in denen Virusmutationen festgestellt wurden. Diese zusätzlichen Maßnahmen können Selbstisolierung sowie Quarantäne und Kontaktverfolgung für einen Zeitraum von 14 Tagen beinhalten. So Ilva Johansson. Wie die Länder die Quarantäneregeln jedoch ausgestalten, will die EU-Kommission nicht vorgeben. Was die Mitgliedsländer von diesen Empfehlungen umsetzen, bleibt letztlich ihre Sache. Es sind nur Empfehlungen.
Der Bericht von Paul Vorreiter. Und damit kommen wir zu weiteren wichtigen Themen dieses Tages in Kürze. Die Bundesregierung prüft offenbar, ob Corona-Schnelltests auch von Bürgern privat zu Hause durchgeführt werden können. Claudia Plass.
Corona-Schnelltests dürfen derzeit nur an geschultes Personal abgegeben werden, unter anderem an Ärztinnen und Ärzte. Künftig sollen sie auch für Bürgerinnen und Bürger privat zugelassen werden. Eine entsprechende Verordnung ist derzeit Gegenstand regierungsinterner Beratungen, wie das Bundesgesundheitsministerium dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigte. Allerdings seien diese Tests noch nicht so ausgereift und verfügbar, dass eine Zulassung unmittelbar bevorstehen würde, heißt es. Auch Ministeriumssprecher Kautz dämpfte am Mittag Erwartungen an einen schnellen Einsatz.
Ja, noch sind wir nicht so weit.
Es gehe in der sogenannten Medizinabgabeverordnung um die prinzipielle Idee, solche Schnelltests für zu Hause möglich zu machen.
Diese Produkte müssen zertifiziert werden und die müssen a. aussagekräftig genug sein und b. auch so von Laien praktizierbar sein, dass die Gefahr falsch positiver oder falsch negativer Testergebnisse relativ gering ist.
Auch bei der Bestellung von 200.000 Dosen Antikörpermedikamenten gegen das Coronavirus wurden die Erwartungen gedämpft. Die sogenannten monoklonalen Antikörper würden Zug um Zug Spezial- und Unikliniken zur Verfügung gestellt. Mit den Medikamenten sollen Hochrisikopatienten zu einem frühen Zeitpunkt der Erkrankung behandelt werden. Bislang sind die Medikamente in der EU nicht zugelassen.
Es gab in letzter Zeit eine Reihe von Meldungen, wonach der Verfassungsschutz diese Woche bekannt geben könnte, dass die gesamte AfD zum Verdachtsfall wird. Die AfD hat deshalb gegen den Verfassungsschutz geklagt. Und wie es nun weitergeht, weiß Nadine Lindner.
Die Erwartungen an diese Woche waren hoch, denn die Hinweise in Medienberichten hatten sich verdichtet, nach denen das Bundesamt für Verfassungsschutz in diesen Tagen entscheiden und verkünden würde, ob die AfD vom Prüf- zum rechtsextremen Verdachtsfall hochgestuft wird. Doch nun könnte dieser Zeitplan ausgerechnet von der AfD selbst durchkreuzt und verzögert werden. Die AfD hatte am Freitag 2 Klagen und 2 Eilanträge beim Verwaltungsgericht in Köln eingereicht. Sie wollte unter anderem verhindern, dass die AfD zum Verdachtsfall hochgestuft wird bzw. dass dies öffentlich bekannt wird. Dies war wenig überraschend, da die Partei immer angekündigt hatte, klagen zu wollen. Aus Äußerungen des Verfassungsschutzes von heute lässt sich ableiten, dass das Bundesamt offenbar eine Stillhalteerklärung abgegeben hat und sich nicht mehr in der Sache äußert, bis weitere Gerichtsentscheidungen gefallen sind. Wann das Verwaltungsgericht in Köln entscheidet, ist offen. Die zeitliche Choreografie des Verfassungsschutzes könnte wackeln, die so wichtige Entscheidung über die AfD könnte verstolpert werden. Genährt wurden die Erwartungen im Vorfeld vergangene Woche unter anderem durch den Chef des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Burkhard Köhler, der von einem intensiven Abstimmungsprozess innerhalb des Verfassungsschutzverbundes sprach. Der thüringische SPD-Innenminister Georg Mayer nannte eine AfD-Beobachtung im MDR nachvollziehbar. Kopfschütteln kommt dazu von den Grünen im Bundestag, deren rechtspolitischer Sprecher Konstantin von Notz sagte, dass er irritiert über den Umstand sei, dass Informationen über eine gegebenenfalls bevorstehende Beobachtung der AfD ausgerechnet aus den Reihen der Innenministerkonferenz durchgestochen wurde, so von Notz in der Augsburger Allgemeinen. Dieses Vorgehen sei wenig hilfreich, so der Grüne von Notz.
Seitdem die Regierungskoalition in Italien auseinandergebrochen ist, regiert Ministerpräsident Conte mit einer Minderheitsregierung. Nun hat er angekündigt, dass er morgen zurücktreten will. Jörg Seiselberg.
Morgen früh um 9 Uhr trifft Ministerpräsident Conte mit seinem Kabinett zusammen. Danach werde er zum Staatspräsidenten gehen, um seinen Rücktritt einzureichen. Dies hat Conte am Abend auf der Internetseite der Regierung angekündigt. Seit vergangener Woche muss der parteilose Juraprofessor mit einem Minderheitskabinett regieren, nachdem eine Vertrauensabstimmung im Senat nur knapp und ohne absolute Mehrheit gewinnen konnte. Conte hatte in den vergangenen Tagen versucht, weitere Senatoren als Unterstützer für seine Regierung zu gewinnen. Dies ist ihm bislang nicht gelungen, da er droht dem Ministerpräsidenten in einer für Mittwoch geplanten Abstimmung über die Justizpolitik eine Niederlage. Offensichtlich, um dieser zuvorzukommen, legt Conte jetzt sein Amt in die Hände des Staatspräsidenten Mattarella. Als nicht ausgeschlossen gilt, dass Conte von Mattarella erneut einen Regierungsbildungsauftrag erhält, um zu versuchen, mit einer politisch breiteren Koalition weiterzuregieren. Bislang wird Conte von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, den Sozialdemokraten und den Linken unterstützt. Die Regierungskrise ist ausgelöst worden dadurch, dass der ehemalige Ministerpräsident Renzi und seine linksliberale Partei Italia Viva aus der Koalition ausgestiegen sind.
Zwischen Griechenland und der Türkei gibt es seit langem Streit über die Grenzen im Mittelmeer, vor allem weil es dort große Gasvorkommen gibt. Heute hatten sich beide Seiten erstmals seit 5 Jahren wieder zusammengesetzt. Christian Buttgereit.
Offizielle Verlautbarungen gibt es bisher nicht. Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldet aber unter Berufung auf Teilnehmer des Treffens, dass geplant ist, die Gespräche in Athen fortzusetzen. Die Delegationen hatten heute 3,5 Stunden miteinander gesprochen. Dabei sei es auch um mögliche nächste Schritte gegangen, heißt es aus Teilnehmerkreisen. Ob sich beide Seiten einigen konnten, worüber genau verhandelt werden soll, ist nicht bekannt. Die griechische Seite wollte ursprünglich allein darüber reden, wo die beiden Länder jeweils Bodenschätze unter dem Meer ausbeuten dürfen. Die Türkei wollte eine Reihe weiterer Punkte in die Verhandlungen einbringen, etwa ihre Forderung nach dem Abzug von Soldaten von griechischen Inseln, die der türkischen Küste sehr nah sind. Der Streit zwischen den beiden NATO-Partnern um Gasvorkommen im Mittelmeer wäre im vergangenen Sommer beinahe eskaliert. Dass beide Seiten nun wieder miteinander reden, wird als Zeichen der Entspannung gewertet.
Und wir schauen noch auf den Tag an der Börse, zusammengefasst von Konrad Busen.
Noch im Dezember hatte der IFO-Geschäftsklimaindex positiv überrascht. Die relativ starke Resilienz von Deutschlands Industrieunternehmen gegen die Corona-Lockdowns hatte das Geschäftsklima gestützt.
Und jetzt sehen wir, dass die Realität im Januar zurückgeschlagen hat.
So Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Im Januar ist der IFO-Geschäftsklimaindex auf 90,1 Punkte gefallen, etwas stärker als Börsenvolkswirte im Voraus geschätzt hatten.
Das verarbeitende Gewerbe, dort ist die Stimmung aufwärts gerichtet. Es hat gelernt, mit Corona umzugehen. Aber diese Stärke im verarbeitenden Gewerbe reicht nicht aus, um die schlechte Situation im Einzelhandel bei den Dienstleistungen auszugleichen. Ich erwarte für das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal ein Minus gegenüber dem vierten.
An der Börse, wo ja der DAX noch vor kurzem Rekorde markierte, haben die Anleger die Klimaverschlechterung genutzt, um zu verkaufen. Der DAX gibt 1,7% nach auf 13.644 Punkte. Aber eine echte Trendwende hin zum Negativen ist das auch nicht. Wenn Unternehmen Positives zu berichten haben, dann liefert das Anlegern durchaus Anlass, bei Aktien zuzugreifen. Beispiel 1, Siemens Energy. Hier hat der Quartalsbericht deutlich die Markterwartungen übertroffen. Und das hat den Aktienkurs von Siemens Energy um fast 3% angetrieben. Beispiel 2, Philips, der Elektronikkonzern, vor allem bei Medizintechnik, ganz vorne mit dabei. Er hat mit seinem Quartalsbericht ebenfalls deutlich die Schätzungen übertroffen. Die Aktie fast 2% im Plus.
Konrad Busen mit dem Blick auf die Märkte. Donald Trump ist nicht mehr US-Präsident, trotzdem wollen die Demokraten ihn nachträglich über ein Impeachment-Verfahren des Amtes entheben. Das hätte dann zum Beispiel zur Folge, dass er nicht wieder bei Wahlen auf Bundesebene antreten kann. Für ein erfolgreiches Impeachment müssten aber auch eine Reihe von republikanischen Senatoren zustimmen. In etwas mehr als einer Stunde soll der Senat die Anklageschrift gegen Trump erhalten. Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington, verfolgt das. Frau Simon, wie wird das aussehen? Was wird da gleich passieren?
Ja, in etwas mehr als einer Stunde, wie Sie sagten, tragen 7 Abgeordnete der Demokratischen Partei aus dem Repräsentantenhaus den Anklagepunkt, 4 Seiten umfassend, rüber auf die andere Seite des Kapitols in den Senat. Das Ganze ist ja wie ein Prozess. Die 7 sogenannten Manager sind die Ankläger und ab morgen werden die Senatoren, die 100 alle eingeschworen, sie fungieren als Geschworene oder Richter. Vorsitzen wird dann morgen nicht wie sonst der oberster Richter am Supreme Court, John Roberts, sondern der Alterspräsident des Senates, der Demokrat Patrick Leahy. Und das ist dann der erste Teil des Verfahrens im Senat. Heute Abend wird der Anklagepunkt noch vorgetragen. Es geht um Anstiftung zum Aufstand. Und nach morgen ist dann erstmal eine Pause.
Und nach der Pause, wie geht's dann weiter im Impeachment-Verfahren?
Ja, dann werden wie auch vor Gericht Schriftsätze ausgetauscht. Die Verteidigung von Trump muss antworten auf die Anklage. Das Wichtigste ist aber, dass diese 2 Wochen Pause genutzt werden. Auf der einen Seite, damit sich die Anklage von Donald Trump eben noch etwas vorbereiten kann. Die ist erst sehr kurzfristig berufen worden. Das war den Republikanern wichtig. Es ist auch für die Republikaner wichtig, dass sie sich noch mal sortieren können, wie sie sich aufstellen wollen in dem Verfahren. Und für die Demokraten war es auch wichtig, dass Präsident Biden seine Anliegen durchbekommt, nämlich dass der Senat Zeit hat, seine Minister zu bestätigen und dass die Covid-Notfallmaßnahmen und auch sonstigen Notfallmaßnahmen möglicherweise verabschiedet oder doch ein gutes Stück weiter durch den Senat gebracht werden. Das erlauben die 2 Wochen Pause.
Es hängt ja alles an den Republikanern. Lassen die sich jetzt schon ein Stück mehr in die Karten gucken, wer da am Ende dafür und wer dagegen stimmen wird?
Also so wie es jetzt aussieht, gibt es nur einen, der ganz klar erklärt hat, dass er dabei bleibt. Und das ist Senator Mitt Romney. Wahrscheinlich noch 2, 3 weitere, die das vorher erklärt hatten. Bei den republikanischen Senatoren könnten auch für ein Impeachment stimmen. Aber immer mehr sagen öffentlich, dass man davon Abstand nehmen sollte. Mit den Argumenten entweder, dass der Senat nicht die Autorität habe oder dass es kontraproduktiv sei, dumm, schlecht für das Land, die Spaltung vertiefe. Und die Demokraten geraten nicht unter Druck, aber dieses Argument, was auch von den Republikanern kommt, man sollte doch jetzt in dieser Zeit nicht seine Zeit mit einem Impeachment eines Präsidenten, der dies gar nicht mehr ist, verbringen. Die sagen ihrerseits, ja, alle wollen das hinter sich bringen, aber wenn man die Dinge nur unter den Teppich kehren würde, dann würde es auch nicht zu einer Heilung kommen. Und ein anderes Argument, es müsse klar sein, dass kein Präsident jetzt oder jemals wieder einen Aufruhr anführen könne gegen die Vereinigten Staaten. Das ist die Ausgangslage.
Der Senat erhält heute Nacht die Anklage gegen Donald Trump. Doris Simon war das dazu aus Washington. Vielen Dank. Am Wochenende waren in Russland zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um für die Freilassung von Alexei Nawalny zu demonstrieren. Die Sicherheitskräfte sind dabei ziemlich aggressiv vorgegangen. Es gab sehr viele Festnahmen. Die EU und die USA haben das dann scharf kritisiert. Aus dem Kreml war aber erstmal nichts zu hören. Heute hat sich dann auch Putin öffentlich geäußert, und zwar hauptsächlich zu den Korruptionsvorwürfen von Nawalny gegen ihn. Tilko Gries berichtet.
Der heutige Montag gilt in Russland als Tag des Studierenden. Kein Feiertag, aber einer, an dem sich der Präsident mit Studentinnen und Studenten per Videoschalte verbinden lässt. Das Staatsfernsehen zeigte einen aufgezeichneten Mitschnitt. Wladimir Putin gab sich lässig, ohne Schlips und nicht, wie sonst, vor russischer Fahne, sondern an einem einfachen Tisch sitzend. Vielleicht auch das ein Hinweis darauf, was er zum zurzeit wichtigsten politischen Thema Russlands sagen wollte. Er lebe nicht im Luxus. Ein Student einer Hochschule in Ufa fragte nicht direkt nach dem Nawalny-Video, sondern in gewundenen Formulierungen nach der, Zitat, Recherche. Ob seine Frage vorher abgesprochen war oder nicht, ist nicht bekannt. Putin jedenfalls antwortete mit einem minutenlangen Monolog. Ich habe diesen Film nicht gesehen, einfach weil ich keine Zeit habe, mir solche Informationen anzusehen. Ich habe aber ausgewählte Szenen durchgeblättert, die mir meine Mitarbeiter vorgelegt haben. Ich möchte gleich auf Ihre Frage antworten. Nichts von dem dort Gezeigten, was als mein Eigentum bezeichnet wird, gehörte weder früher noch jetzt mir oder meinen nahen Verwandten. Niemals. Damit allerdings hat er die wesentlichen Argumente von Nawalny nicht entkräftet. Der Oppositionspolitiker hatte in dem knapp zweistündigen Film in penibler Detailarbeit Hinweise darauf zusammengetragen, welches Netzwerk von Verwandten, Freunden und Bekannten Wladimir Putins dazu beiträgt, die Ressourcen für den Bau und den Unterhalt des Palastes, der Nebengebäude sowie des gesamten Geländes zu erwirtschaften. Außerdem stützt sich Nawalny auf Aussagen zum Beispiel von Bauunternehmern und auf ihm zugespielte Dokumente über den Bau der Anlage. Wladimir Putin reagierte auch, jedenfalls indirekt, auf die Proteste vom vergangenen Samstag. Er betonte, jeder habe das Recht auf freie Meinungsäußerung, solange sie sich im Rahmen der Gesetze vollziehe. So äußert er sich fast immer, wenn es Meinungsunterschiede gibt. Problematisch daran ist, dass die russische Gesetzgebung es kaum mehr zulässt, dass sich Menschen selbst organisieren und politisch aktiv werden, um Kritik am Herrschaftssystem in Russland zu üben. Der Präsident betonte, Entwicklungen wie die Oktoberrevolution im russischen Zarenreich 1917 oder der Sturm des US-amerikanischen Kapitols Anfang Januar lehne er ab. Von Revolution allerdings war bei den weitgehend gewaltfreien Protesten am Samstag nichts zu hören, und auch hatte die Menge nicht vor, staatliche Einrichtungen zu erstürmen. Schließlich erwähnte Putin den Beschuss des damaligen russischen Parlamentes in Moskau im Jahr 1993. Das ist noch gar nicht so lange her. Die jungen Leute, wenn sie Schüler sind, haben das nicht gesehen, darüber nichts gehört. Für sie ist das wie Napoleons Invasion von Moskau im Jahr 1812. Das ist so lange her, dass sie für diese Zeit kein Gefühl besitzen. Aber die Erwachsenen müssen es wissen und sich daran erinnern. Gerade verantwortungsvolle Menschen dürfen das in keinem Fall wieder zulassen. Wer mit Demonstrierenden am Samstag gesprochen hat, der weiß, es ist gerade dieser Tonfall gegenüber einer Generation, die gänzlich anders kommuniziert und andere Medien nutzt als Putin selbst, der aufstößt. Möglich ist, dass der Fernsehauftritt von heute diese Kluft noch weiter vergrößert.
Unser Russland-Korrespondent Tilko Gries über die Aussagen von Wladimir Putin. Nawalny und die Proteste für seine Freilassung waren heute auch Thema beim Treffen der EU-Außenminister. Die haben das Vorgehen der Sicherheitskräfte verurteilt und haben die Freilassung der Demonstrierenden gefordert. Das EU-Parlament, das hatte schon vor ein paar Tagen zusätzliche Sanktionen gegen Russland wegen Nawalny gefordert. Dazu konnten sich die Außenminister dann aber heute nicht durchringen. Bettina Klein.
Sofortige Freilassung von Alexei Nawalny und seinen Unterstützern. Das ist die Forderung, auf die sich die EU-27 verständigt haben, so Außenminister Heiko Maas.
Wir erinnern Russland daran, dass in der eigenen Verfassung Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Demonstrationsfreiheit festgelegt sind und dass die bilateralen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland natürlich dies auch zum Gegenstand haben werden.
Doch mit Sanktionen hat die EU es nicht eilig. Brutale Polizeigewalt und mehr als 3000 Festnahmen am Wochenende konnten daran nichts ändern. Erst soll ein Besuch des Außenbeauftragten Borrell in Moskau abgewartet werden. Über den will Borrell die Außenminister dann Ende Februar informieren. Dann erst soll es weitere Beratungen geben. Er teile nicht die Auffassung, dass man in schwierigen Zeiten nicht miteinander reden solle, im Gegenteil.
I don't share the opinion that when things go bad you don't talk. By the contrary, that's the moment in which to talk is still more required.
All dies, bevor der Gipfel im März eine strategische Diskussion über das Verhältnis zu Russland auf die Tagesordnung nimmt. Frankreich drängt seit längerer Zeit auf eine Annäherung zu Russland. Andere Staaten hatten im Vorfeld Borrell aufgefordert, die Reise nach Moskau abzusagen, angesichts der Entwicklungen um Nawalny. Osteuropäische und baltische Staaten forderten bereits jetzt Sanktionen, andere nicht. Einen konkreten Vorschlag, den Menschenrechtsmechanismus anzuwenden, liegt Josep Borrell zufolge nicht auf dem Tisch.
Some raised this question, others not, but it has not been any concrete proposal on the table.
Gefragt, ob er Nawalny bei seiner Reise nach Moskau treffen wolle, sagte Borrell, er würde sich darüber freuen. Eine Deadline für seine Freilassung oder andere Bedingungen gibt es allerdings nicht. Viel hänge jetzt davon ab, ob Nawalny nach 30 Tagen freikommt. Er werde eine klare Botschaft in Moskau überbringen, so der EU-Außenbeauftragte.
The arrest of Nawalny and the crackdown on supporters, the council considered it completely unacceptable.
Die Festnahme von Alexei Nawalny und die Niederschlagung der Proteste ist inakzeptabel. Der Rat verurteilt die Polizeigewalt und ruft Russland auf, Nawalny und die anderen Festgenommenen freizulassen.
Mr. Nawalny. And those detained.
Auch gegen die Türkei wurden keine Sanktionen verhängt. Man wolle die positiven Entwicklungen jetzt nicht durch Sanktionen belasten, so Außenminister Maas nach dem Treffen.
Es befinden sich keine türkischen Schiffe mehr in den strittigen Gebieten im östlichen Mittelmeer. Heute haben in Istanbul die Explorationsgespräche zwischen der Türkei und Griechenland begonnen. Das sind alles positive Signale, auf die wir lange gewartet haben.
Allerdings müssten diese positiven Entwicklungen nachhaltig sein. Auch das Verhältnis zu Großbritannien ist inzwischen ein Thema für die Außenminister. Das Vereinigte Königreich ist ein Drittstaat und bei den Brexit-Verhandlungen hatten die Briten es abgelehnt, ihr Verhältnis zur EU in der Außen- und Sicherheitspolitik zu institutionalisieren. Verärgert zeigt sich die EU darüber, dass die Briten der EU-Vertretung nicht den Botschaftsstatus zuerkennen wollen. Als einziges Land auf der Welt, betonte Josep Borrell, kein freundliches Zeichen aus Sicht der Europäischen Union.
Erst einmal keine weiteren Russland-Sanktionen. Der Bericht dazu war das von Bettina Klein. Und morgen in unserer Frühsendung können Sie zu dem Themenkomplex Russland-Nawalny ein Interview mit Martin Hoffmann vom Deutsch-Russischen Forum hören. Und um jetzt 23.53 Uhr kommen wir zur Presseschau, zusammengestellt von Cengiz Ünal und gelesen von Silvia Sistermann.
Im Mittelpunkt der Kommentare steht die Forderung von Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden nach Corona-Zuschüssen für Bedürftige. Dass sich an der Lage der Bedürftigen dauerhaft etwas ändert, ist nicht zu erwarten, prognostiziert die Neue Osnabrücker Zeitung. Politische Mehrheiten für deutlich höhere Hartz-IV-Regelsätze sind nicht in Sicht, wie sich bei der Anpassung im Januar erneut gezeigt hat. Wenn sie aber selbst in einer Krise wie der derzeitigen Pandemie übersehen werden, kann man den Menschen keine Hoffnungen machen. Ein Armutszeugnis. 446 Euro für einen Alleinerstehenden ist extrem wenig Geld zum Leben, stellt der Kölner Stadtanzeiger fest. Andererseits wird Hartz IV auch aus den Steuern von Menschen finanziert, die für mittlere und geringe Einkommen arbeiten gehen und die am Ende häufig auch nicht viel übrig haben. Die Forderung nach einem pandemiebedingten Zuschlag für Hartz-IV-Bezieher sei berechtigt, aber zu pauschal formuliert, meint die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Es muss darum gehen, den tatsächlichen Mehrbedarf abzuschätzen und auszugleichen. Daher ist es vernünftig, dass Bundesarbeitsminister Heil vorgeschlagen hat, einen finanziellen Zuschlag für medizinische Masken zu zahlen. Auch das Geld für das Schulessen, das bedürftige Kinder im Lockdown nicht in Anspruch nehmen können, müssen die Familien erhalten, schnell und unbürokratisch. Wer soll denn nun hier die Kosten der Krise zahlen, fragt sich die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Der Ruf nach einer Vermögensabgabe wird noch lauter werden und die Jüngeren stellen ohnehin bereits Gerechtigkeitsfragen. Klar ist, wer die Corona-Kosten einfach durch Nichtstun an kommende Generationen weiterreicht, bastelt schon an der nächsten Krise. Nun zu einem anderen Thema. Im Streit um die angekündigten Lieferverzögerungen bei Corona-Impfstoffen ist noch keine Lösung in Sicht. Die Südwestpresse aus Ulm unterstreicht, es geht hier um knallharte Machtpolitik. Amerikaner, Briten und auch Israelis waren besser in diesem Spiel. Jetzt, wie Brüssel verschnupft, Vertragstreue einzufordern, ist möglich, aber wird wohl wenig nützen. Leidtragende sind die, die immer länger auf ihre Impfung warten. Es erscheint fast zynisch, dass sich Bürger immer wieder wohlklingende Versprechungen anhören müssen, deren Glaubwürdigkeit mit jedem Tag mehr schwindet, moniert die Rheinzeitung aus Koblenz. Das sorgt für Frust und Vertrauen, das immer mehr verloren geht. Was nun notwendig wäre, ist strikte Transparenz. Die Menschen sind bereit, Beschränkungen zu ertragen, wenn sie das Gefühl haben, sie werden als ehrliche Partner mitgenommen, anstatt für dumm verkauft zu werden.
Das war der Blick in die Zeitungskommentare von morgen und damit geht dieses Journal vor Mitternacht zu Ende. Im Anschluss folgt hier die Sendung Fazit. Da geht es dann unter anderem um die App Clubhouse und die Wiedereröffnung der Staatsbibliothek in Berlin. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine schöne Nacht.